Das 77. Locarno Film Festival ist vorbei. In den kommenden 20 Minuten berichten wir über die Höhepunkte des diesjährigen Programms. Und dabei hilft uns der Radiojournalist und Filmkritiker Michael Berger aus dem Aargau. Michael, das 77. Locarno Filmfestival neigt sich dem Ende entgegen. Vielleicht zunächst mal ein vorläufiger Gesamteindruck.
Ja, es ist eigentlich so wie immer. Man sieht einige mittelmäßige Filme, einige schlechte Filme. Und trotzdem kommt man gerne wieder das nächste Jahr, weil der Gesamteindruck ist dann doch irgendwie toll. Also von daher ist es so wie die letzten Jahre auch. Aber so der ganz große Ausreißer nach oben, irgendein Film, den ich ganz besonders bewerten kann, hat es eigentlich nicht. Das Wetter ist sehr heiß und nicht so regnerisch wie zum Beispiel letztes Jahr. Und die Stimmung ist sehr gut und von daher gutes Festival, das 77.
Wir haben im Vorfeld über trotzdem drei Favoritenfilme gesprochen. Da hast du unter anderem genannt Wir erben von Simon Baumann, Schweizer Film, King Chung aus der China von Wang Bing, ein französisch-luxemburgisch-niederländischer Film, und Sue Thorn, ein amerikanisch-schweizerischer Film. Warum diese drei?
Ja, weil es irgendwie so wiedergibt, diese Fülle an sich von den Filmen in Locarno, sind immerhin 200, aber eben diese verschiedene Artigkeit der Filme. Ich besonders bin sehr an Dokumentarfilmen interessiert. Und da gibt es eben die Woche der Kritiker, Cinéma de la Critique, jedes Jahr. Und da werden die 7 Filme gezeigt. Und ein Film ist eben zur Familie Baumann, die Erben. Die Familie Baumann ist in der Schweiz sehr bekannt. Die waren in den 90er Jahren, war eben der Rudi und die Stefanie waren im Nationalrat. Der Rudi als Grüner, die Stefanie als SPlerin. Und beide sind frustriert, sind sie nach Frankreich dann ausgewandert, haben dort einen Bauernhof übernommen, weil sie eben nicht so toll fanden, dass die Schweiz nicht in die EU geht. Und jetzt gehen die auf die 80 zu und wollen den Hof eben vererben. Der eine Sohn ist lustigerweise auch Nationalrat bei den Grünen und Landwirt, hat einen eigenen Bauernhof, und der andere ist Filmemacher. Und da bietet sich natürlich an, dass der Filmemacher einen Film macht über dieses Erbe. Da geht es einerseits darum, dass die Eltern nicht richtig loslassen können bei dem Bauernhof und die beiden Kinder gar nicht daran interessiert sind an dem Bauernhof. Es geht aber auch darum, dass eben die Grünen und die SP dafür kämpfen, dass man nicht so einfach vererbt und die Erbschaftssteuer umgeht und irgendwelche Tricks macht, um die Steuern zu sparen. Und deshalb ist der Film sehr vielschichtig. Einerseits werden die Alten dargestellt als doch etwas verkrampft und immer noch so rechthaberisch. Und die Jungen, eigentlich wollen wir den Hof nicht, aber es wäre schade, wenn der verschenkt wird. Und der Film ist sehr gut gemacht, sehr stimmungsvoll, schöne Bilder. Und von daher kann ich ihn sehr empfehlen. Er kommt im Januar, kommt er in die Schweizer Kinos, wird wahrscheinlich ein Erfolg werden, weil doch viele 68er Leute, die in den 90er Jahren eben sich für Politik interessiert haben, den Film schauen, um zu schauen, was ist eben aus diesen beiden Alten geworden.
King Chung, ein chinesischer Film, ein langer Film, fast 4 Stunden, den hast du dir auch angeschaut. Warum findest du den so gut?
Ja, ich habe tatsächlich fast durchgehalten. Zwischendurch bin ich mal auf die Toilette gegangen, bin was trinken gegangen. Und als ich wiederkam, habe ich gemerkt, ja, also so viel ist nicht passiert. Und trotzdem muss man den, glaube ich, diese 4 Stunden wirklich auf sich wirken lassen. Und zwar geht es dort um junge Textilarbeiter. Darum heißt der Film auch auf Deutsch übersetzt Junge, harte Arbeit und so, hartes Leben. Es wird dargestellt, wie arbeiten die in der Textilindustrie und wie viel verdienen sie und wie monoton ist die Arbeit. Das sind Wanderarbeiter, die von ihren Eltern, von ihren Familien eben dorthin geschickt werden. Und es dreht sich eigentlich nur alles darum, wie viel Geld verdienen sie, wie viel Geld mehr können sie verdienen. Und das sind alles irgendwie so Unternehmer, irgendwie Zehntausende, wirklich so viele Unternehmer, die dort in diesen Städten diese jungen Arbeiter beschäftigen. Und teilweise machen sie Pleite und dann kriegen die Jungen doch kein Geld. Und die haben irgendwie gar keine Zeit, irgendwie was anderes zu machen, als sich um ihre Arbeit zu kümmern und zu diskutieren, wie kann man noch mehr Geld verdienen. Und die Stimmung kommt dann tatsächlich auf nach diesen 4 Stunden. Es sind gewisse Protagonisten, die dort vorgestellt werden. Und die hat man nachher dann auch doch irgendwie auf eine Art ins Herz geschlossen. Und das wird auch gar nicht funktionieren, wenn man das als Netflix-Serie irgendwie aufteilt in 5 oder 6 Teile, sondern man muss das wirklich hintereinander sehen. Und eben der Filmemacher, der Wang Bing hat gesagt, ja, er wäre nicht politisch, er würde nur beobachten und so weiter. Nimmt man ihn natürlich hinab. Das ist einfach Schutzbehauptung, dass er auch weiterhin filmen kann in China. Er ist auch einer, der sich politisch engagiert eben für Palästina. Also er ist wirklich politisch. Aber er muss sehr vorsichtig eben mit dem politischen Statement umgehen in seinen Dokumentarfilmen.
Deine dritte Empfehlung, Sue Thorne, ist ein US-amerikanischer Film von Freddie MacDonald.
Ja, also das ist jetzt wieder was ganz anderes. Und ich habe ihn toll gefunden, weil er in der Schweiz spielt. Und ein ganz kleiner Thriller ist, mit wenig Aufwand. Und trotzdem, er funktioniert. Es ist eine junge Näherin, die so einen kleinen Nähsalon irgendwo in den Schweizer Alpen, kann auch ganz woanders sein, geerbt hat von der Mutter. Und sie hat Pleite gemacht und ist vollkommen frustriert. Und zufällig kommt sie irgendwie so bei so einem Mafia-Übergabe von Drogen und Geld vorbei. Und da liegen irgendwelche Leichen rum. Und sie muss sich jetzt entscheiden, flüchte ich, sage ich der Polizei Bescheid, nehme ich die Drogen oder nehme ich hier eben das Geld? Und dann wird in verschiedenen Episoden wird dann gezeigt, wenn sie jetzt das macht, was passiert. Und das Lustige an dem Ganzen ist, dass alle Möglichkeiten irgendwie doch in irgendeinem Blutbad oder sonst wie landen. Aber sie muss sich entscheiden und alles wird gemacht mit Nähgarn. Also sie versucht eben mit Nähgarn eben die Mafiosi selber irgendwie umzubringen und so weiter. Also dieses Nähgarn, das Nähen hat einen großen Einfluss auf den Film. Super gemacht. Kleiner Film. Hoffentlich kommt der in die Schweizer Kinos. Und der ist irgendwo in Bad Ragaz oder so ist er entstanden. Also es hat wirklich einen Schweizer Bezug.
Soweit deine 3 Empfehlungen dieses Jahr hier beim Locarno Film Festival. Ist ja schon seit einigen Jahren hier zu Gast.
Ja, 25 Jahre, ja.
25 Jahre.
25 Jahre bin ich schon da.
Was hat sich in der Zeit hier alles getan? Natürlich kann man das jetzt nicht in einer Minute auf den Punkt bringen, aber trotzdem versuchen wir so ein bisschen zu sagen, wie sich das Ganze entwickelt hat.
Es ist sehr, sehr professionalisiert worden, das Ganze. Was natürlich einen großen Vorteil hat. Man kommt einfacher an die Tickets. Früher hat man stundenlang irgendwie angestanden. Es ist von der Qualität der Filme her ähnlich an sich, aber eben durch die digitale Technik ist die Qualität der Filme rein, wie man sie sieht, ist natürlich sehr gut. Übrigens, die Sitze, also die Stühle sind immer noch genauso schlecht, obwohl man hat sie zwischendurch in 25 Jahren mal ausgetauscht, aber besonders bequemer sind sie nicht geworden. Es ist an sich noch immer sehr ähnlich und dazu steht eigentlich Locarno auch, dass sie eben seit sehr langer Zeit das eben ähnlich machen, eben Autoren Film vorstellen möchten. Aber das soll sich etwas ändern. Es gibt da Pläne eben an diesen für mich an sich schönen 25 Jahren was zu ändern.
In den 77 Jahren gab es eine ganze Anzahl auch an künstlerischen Leiterinnen und Leitern. Ich kann und will sie gar nicht alle aufzählen. Lilly Hinstein war, glaube ich, die vorletzte. Und dann ist Jonah Nazzaro gekommen, der jetzt, so scheint es, auch fest im Sattel hier sitzt. Was würdest du sagen, welchen Einfluss haben die künstlerischen Leiter auf das Festival und wo haben die sich in den letzten 25 Jahren, die du beurteilen kannst, groß unterschieden?
Ja, eigentlich die letzten 25 Jahren hat es jeweils auf der Bühne, hat es doch Leute, die gewirkt haben, weil du musst ja auch das Ganze irgendwie verkaufen. Sie haben schon gewirkt, aber sagen wir mal jetzt Hollywood-mäßig haben sie es nicht unbedingt gemacht. Also von daher ist es an sich durchgehend gewesen, dass wir gesagt haben, oh, hoffentlich fallen sie nicht von der Bühne, hoffentlich verhaspeln sie es nicht, sie sehen nicht. Aber jetzt der neue Leiter, der Nazzaro, macht das eigentlich sehr gut und vor allen Dingen spürt man, dass er mit vollem Herzen dabei ist. Er hat eben Filmgeschichte auch studiert und kennt sich sehr gut aus. Und was ich toll finde, er hat mir in einem persönlichen Gespräch gesagt, dass er auch gerne Horrorfilme sieht und gerne Thriller sieht und so weiter. Hat mir auch ein paar Tipps gegeben, welche Filme ich mir noch anschauen soll. Und er schmuggelt dann immer irgendwelche Sachen noch rein. Steht er voll hinter diesem Autorenkino, hinter diesen Retro-Sachen, aber er schmuggelt auch immer noch so ein paar Thriller und so ein paar Actionfilme und ein paar Horrorfilme schmuggelt er rein. Das macht ihn mir sehr sympathisch.
Es gab ja auch einen bedeutenden Wechsel bei der Präsidentschaft. 23 Jahre lang hat Marco Scolari, der Tessiner Gentleman, präsidiert und ist im vergangenen Jahr dann altersbedingt zurückgetreten. Jetzt macht es in diesem Jahr 2024 zum ersten Mal Maja Hoffmann, die Geschäftsfrau und Kunstmäzenin aus Basel. Was erwartest du aus deiner Sicht jetzt von diesem Wechsel?
Ich habe mich sehr gewundert, dass der Wechsel in dieser Form stattfindet, weil der Marco Scolari ist, wie du gesagt hast, der Gentleman. Er ist wirklich so der Showman auch gewesen. Er ist sehr gut angekommen bei den Tessinern, hat Geld besorgt, ist in der Deutschschweiz gut angekommen, weil er Nationalrat war. Und jetzt ist eben die Maja Hoffmann eine, die ein bisschen so mit dem Geld winkt wahrscheinlich, aber sie ist gar nicht die Frau, die gerne im Vordergrund steht. Auch sie habe ich kurz kennengelernt und ich muss sagen, man spürt bei ihr eben diese Hingabe für den Film, spürt man noch nicht. Sie war auch schon seit Jahren nicht mehr in Locarno, hat die Filme dort nicht gesehen. Sie ist mehr so die Kunstfrau und wenn sie es wirklich schafft, Geld aufzutreiben, Tore und Türen zu öffnen und so, dann ist sie wahrscheinlich eine gute Besetzung. Aber sie ist nicht die, die jetzt auf der Bühne steht und die Leute überzeugt und fröhlich eine Ausstrahlung hat. Ist sie noch nicht, aber vielleicht lernt sie noch dazu. Was sie angekündigt hat, dass sich einiges ändern soll und muss, bin mal sehr gespannt. Es wird davon gesprochen, dass man sogar die Jahreszeit ändert, dass man das nicht mehr im Hochsommer macht. Könnte Vorteile haben, dass es nicht so heiß ist. Aber im Winter möchte ich auch nicht unbedingt auf der Piazza sitzen. Also von daher, in die Richtung möchte sie was ändern. Und die anderen Sachen hat sie noch nicht aus dem Sack gelassen. Ich hoffe nicht, dass es noch künstlerischer wird, weil ein bisschen fürs Publikum sollte man schon was bieten.
Das amerikanische Kulturmagazin W hat sie einmal als eine der einflussreichsten Personen der modernen Kunstwelt bezeichnet. Art News zählt sie zu den 200 bedeutendsten Kunstsammlern weltweit. Vermutlich erhofft man sich auch von ihr, ja, dass sie ihre Beziehungen in der Kunstwelt spielen lässt zugunsten, ja, der Filmauswahl, der, ja, schwer zu sagen.
Das wird sich, glaube ich, noch weisen, weil so lange ist sie noch nicht eben Präsidentin. Ich glaube, sie muss sich auch erstmal so ein bisschen reinarbeiten. Sie hat das Team gelobt, dass sie sehr stark unterstützt wird, dass sie eigentlich gar nicht so viel Arbeitszeit für das Festival eben aufwenden muss. Und ich glaube auch, dass das Team sehr gut funktioniert. Und dass sie hat angekündigt, dass sie in einem Workshop jetzt im November eben so ein paar Inputs geben möchte, was sie gerne machen möchte. Und eben die Kunst und Kultur, die sie noch zusätzlich einbauen möchte, hat sich jetzt auch irgendwie erwiesen. Sie hat noch eine Filmreihe hat sie eingebracht. Und ich muss sagen, also ich bin da nicht nitrusroh. Also ich hatte Schwierigkeiten mit dieser Filmreihe. Von daher glaube ich, sollte sie eher Türen öffnen, aber nicht zu viel inhaltlich eingehen.
Zurück zum eigentlichen Festival. Wo ordnest du das Locarno Filmfestival ein im Vergleich zu anderen renommierten Filmfestivals. Mir steht außer Frage, dass Locarno unter den Top-Filmfestivals dieser Welt ist, aber wir wissen auch, dass die Konkurrenz groß ist. Ich nenne nur Zürich, die Zürcher, die ja im Oktober ihr Festival starten, die fangen ja wahrscheinlich nicht ganz unbewusst während des Locarno Filmfestivals an, in der Presse ihre Superstars, ihre neuen Filme zu lancieren. Und das sind so kleine Störfeuer auch. Man will sich da platzieren. Wo siehst du die Position von Locarno?
Ja, Locarno ist sicher seit 50 Jahren die Nummer 4, so nach Berlin, Cannes und Venedig. Und sie müssen schon aufpassen, dass sie ihren Platz 4 dort halten. Zum Beispiel San Sebastian ist ein Festival, das sehr stark aufholt. Und Zürich nennt sich jetzt immer das zweitgrößte deutschsprachige Festival auf der Welt. Okay, das stimmt wahrscheinlich sogar nach Berlin. Und sie sind näher am Flughafen, sie haben die Banken, haben sie. Von daher können sie mehr so die Stars und Sternchen auch mal für so 2-3 Stunden irgendwie nach Zürich locken. Tessin ist da schon etwas schwieriger, auch von den Hotels her und vom Geld her. Man kann nicht so viel bieten, außer der schönen Umgebung. Also von daher hat Zürich schon sehr viel mehr Ressourcen, dort den Rang abzulaufen. Und sie schaffen es tatsächlich auch, sehr gute Filme zu bringen. Eben diese Mischung aus Hollywood und doch Dokumentarfilm und so weiter. Sie machen das gar nicht schlecht in Zürich. Was mich sehr nervt, ist, dass sie ganze Vorstellungen verkaufen an Versicherungen, an Banken, an große Firmen. Und dann gehen dort irgendwelche Leute hin mit ihrem Küpli-Glas und mit schöner Kleidung und interessieren sich eigentlich gar nicht für die Filme, sondern sehen und gesehen werden. Und mal schauen, wer auf dem roten Teppich vorbeikommt und so. Und das finde ich sympathisch an Locarno, dass das irgendwie, zwar jeden Tag wird irgendjemand geehrt, aber auch die Leute, die geehrt werden, sind nicht unbedingt so die wirklichen VIP-Superstars, sondern Leute, denen man wirklich das gönnt, dass sie mal auf dem roten Teppich laufen und nach Locarno eingeladen werden und eben den Leoparden bekommen. Also von daher, tatsächlich, Zürich ist eine Gefahr für Locarno, aber solange Locarno es nicht versucht, es auch zu machen mit Stars und mit Hollywood-Produktionen, glaube ich, finden sie schon den Weg, aneinander vorbeizufinden.
Das Locarno Filmfestival dauert 10 Tage, das ist ein ordentlicher Lappen, sage ich mal. Du bist auch in der Regel die meiste Zeit, alle Tage hier. So ein Festival dient ja auch dazu, dass man sich untereinander vernetzt, dass man ins Gespräch kommt. Was Medienvertreter angeht, so höre ich hier und da ein bisschen Kritik, dass das bei den Medienschaffenden gar nicht so gut möglich ist und dass man woanders sich ein bisschen stärker um die Medienleute kümmert, weil man ihnen andere Möglichkeiten, bessere Möglichkeiten gibt, sich zu treffen, sich auszutauschen. Würdest du das auch unterschreiben?
Ja, das kann ich voll unterstützen. Es hat ja sehr, sehr viele Medienvertreter bei so einem Festival. Und jetzt durch diese ganzen Blogger und Tuber und so weiter, es hat irgendwie 1000 Medienvertreter. Und da werden diese Dutzend Medienvertreter von NZZ und Tage und Fernsehen und so werden ein bisschen bevorzugt. Die können sich dann auch so direkter dann mit den Filmemachern austauschen. Und die anderen, die werden nicht gerade geduldet, aber sagen wir mal, sie werden nicht gerade hofiert. Es gibt so einen Abschlussball, gibt es noch so ein Abschlussessen. Aber noch nicht mal mehr eine Kaffeemaschine. Die letzten 25 Jahre hat es immer noch einen Ort gegeben, wo man gesagt hat, wir treffen uns bei der Kaffeemaschine. Noch nicht mal die Kaffeemaschine gibt es noch. Geschweige denn irgendeinen Ort, wo man sich in Ruhe irgendwie im Schatten irgendwie treffen kann, sich austauschen kann. Und da kann ich an sich nur sagen, ich gehe jetzt im Augenblick sehr viel zu diesen Gesprächsrunden nach den Filmen, wenn die Filme gezeigt worden sind. Dort sind dann die Filmemacher dann selber dort. Und das ist dann, ich will nicht übertreiben, aber teilweise interessanter als die Filme selber, weil die erzählen dann, wie der Film entstanden ist, welche Probleme sie hatten bei der Finanzbeschaffung, was eigentlich hinter dieser Idee, hinter dem Drehbuch steht und so weiter. Und da hatte ich jetzt auch gerade gestern so ein Erlebnis, dass ich aus einem Film rausgegangen bin, aus einem tunesischen Film, und habe mir gedacht, worum ging es jetzt eigentlich? Irgendwelche Menschen oder eben Vampire oder worum ging es jetzt eigentlich? Und habe mich nicht getraut, die Frage zu stellen. Glücklicherweise hat jemand anders die Frage gestellt und dann hat es geheißen vom Regisseur, ja, das muss jeder für sich selbst sehen. Ich gebe keine Tipps, wie man meine Filme verstehen kann, schon gar keine politischen Tipps und so weiter. Und eben von daher war das gestern im Gespräch, das ein bisschen einseitig war, dass er eigentlich nichts erzählen wollte. Aber normalerweise erfährt man bei diesen Diskussionen, dass das Publikum Fragen stellen kann und so weiter, erfährt man sehr viel. Einerseits sehr viel über diesen Film, aber auch über das Filmschaffen selbst. Welche Probleme sie haben, eben wieder neue Geldgeber zu finden und so. Also im Augenblick ist der Austausch mit den anderen Journalisten nicht so groß, aber man kann auch anschließend mit den Filmemachern sprechen und so. Das finde ich, in Locarno ist das gut gelöst, dass man doch nah an die Filmemacher kommt. Im Gegensatz zu Zürich, die dann auf dem roten Teppich sofort geschnappt werden. Grüner Teppich zum nächsten Empfang und dann, jetzt habe ich sie verpasst.
Abschließende Frage. Heute Nacht besucht dich die Filmfee und die gibt dir einen Wunsch. Jetzt lassen wir mal die Kaffeemaschine und den sozialen Treffpunkt für Medienschaffende an der Seite. Das ist wichtig, das haben wir genannt. Aber die gibt dir einen Wunsch frei, was die Zukunft des Locarno Filmfestivals angeht. Was würdest du dir wünschen für die Zukunft hier in Locarno? Was soll sich ändern, verbessern, vielleicht neu geschehen?
Also die Kaffeemaschine soll ich beiseite lassen, ja. Die Stühle, ich habe immer mein Sitzkissen dabei, das ist ja ganz gut, aber man ist heutzutage verwöhnt, weil...
Auf dem Piazza Grande meinst du die Stühle, gell?
Ja, aber auch es hat ja auch andere Säle, die eben auch ganz, ganz harte Stühle haben. Und wenn man dann irgendwie fast 4 Stunden auf so einem harten Stuhl sitzt, dann verleidet es einen. Also von daher, die Qualität der Filme ist ja gestiegen. Also eben die 4K-Geschichte und so weiter. Aber in den Kinos, in der Schweiz, auch in Deutschland, auch dort hat man ja einiges getan, dass man irgendwie Massagestühle hat, die kribbeln, damit man nicht einschläft, oder dass man irgendwie seine Drinks mitnehmen kann. Und hier... Es ist so hart, die Filme durchzustehen. Also wenn man daran was machen könnte, das wäre gar nicht schlecht. Aber ich weiß, es ist schwierig in so einer Halle, wo normalerweise irgendwelche Schulaufführungen stattfinden oder Turnhallen, dort irgendwas einzubauen, dass es einem wohler ist, wird schwierig. Aber du hast ja gesagt, ich soll träumen, ja.
Das war der Draußentester für heute mit Michael Berger, Radiojournalist und Filmkritiker aus dem Aargau. Der nächste Draußentester kommt bestimmt. Bis dahin, tschüss und ciao, ciao.